Zombies unter Kannibalen.
Tor nicht!
Unerklärliche Fälle von Kannibalismus versetzen eine Großstadt in lähmende Angst. Grauenhaft verstümmelte Leichen werden aufgefunden. Die Behörden stehen vor einem Rätsel. Was steckt dahinter? Zombies unter Kannibalen. Die Spur führt in eine noch unerforschte Inselwelt, in einen kannibalischen Hexenkessel.
Ich werde Ihnen das Symbol der Kito-Sekte aufzeichnen.
Peter!
Überall taucht das Symbol der Kito-Sekte auf, die ihrer Gottheit Menschenopfer darbringt. Zombie-Monster, die selbst die Kannibalen in panische Angst versetzen. Woher kommen sie? Zombies unter Kannibalen.
Hallo und herzlich willkommen im Dschungel von... Ja, wo genau liegen eigentlich die Malucken, André?
Ich habe keine Ahnung, aber ich würde fast sagen, das ist selbstverständlich auch einfach nur Matul. Weil es ist ja eigentlich in den gleichen... Wir greifen voraus. Hallo.
Hi André, wie geht's dir?
Absolut vortrefflich. Besser ist es mir nie gegangen, weil ich bin mal wieder hier. Wir hatten das schon kurz vorher im Vorgespräch. Das ist die erste richtige Aufnahme, die ich im Podcast-Bereich seit, lass mich lügen, 2,5, 3 Monaten mache. Und deswegen, ich bin quasi wieder da.
Ja. Danke für eure Geduld da draußen, dass ihr so lange auf André warten musstet. Ich verspreche. Also ich setze.
Das war jetzt gar nicht so gemeint.
Also. Nein. Aber Menschen, die haben Craving. Also einfach nach, also genau wie die Zombies nach Blut dürsten oder die Kannibalen nach Innereien, dürsten natürlich unsere Hörerinnen und Hörer nach neuen Hörstoff mit dir. Und deswegen danke für die Geduld da draußen. Wir haben eine Folge mittlerweile aus der Konserve geholt, nämlich unser Gespräch über den. Oh, lass mich nicht lügen, den 11. Godzilla-Film?
Ich glaube ja.
Ja, genau. Und das einfach recycelt. Aber das ist jetzt ganz, ganz frisch aufgenommen im Sommer 2026. Auf eurer Tonspur, in euren Ohren. So, das wollte ich sagen. Auf unserer Tonspur, in euren Ohren. Verdammt nochmal. Zombies unter Kannibalen. AKA Zombie Holocaust, beziehungsweise La Regina dei Cannibali. AKA, muss sagen, mein heimlicher Lieblingstitel, Dr. Butcher MD im amerikanischen Verleih.
Das ist ja schon ein Film, wo man sich gar nicht entscheiden kann, welcher Titel ist eigentlich besser. Das sind ja alles Gewinner.
Zombies unter Kannibalen ist natürlich der ehrlichste. Ich habe den vor einigen Jahren schon mal gesehen, aber größtenteils vergessen. Dachte, der Verleih lügt vielleicht, der deutschsprachige, weil entweder Zombies oder Kannibalen. Aber stimmt, es gibt Zombies und Kannibalen in diesem Film. Mhm. Aber Dr. Butcher MD ist natürlich, ich weiß nicht, das ist so speziell und ich mag es immer, wenn Figuren noch umbenannt werden, einfach um einen reißerischen Verleihtitel zu haben.
Tatsächlich, also ich bin jetzt naturgemäß nicht dabei gewesen, aber damals in einem Buch namens Sleazoid Express von, ich glaube, Bill Landis hieß der Typ und seiner Gemahlin, deren Namen ich jetzt leider vergessen habe.
Habe ich auch zu Hause im Regal, ja.
Bei mir liegt es irgendwo rum. Ich habe es leider irgendwo verkramt. Aber da steht irgendwo drin, dass wohl damals auf der 42nd Street tatsächlich ein Butchermobil hin und her gefahren ist, um den ganzen Kram anzupreisen. Und ich glaube, es wurden Kotztüten verteilt mit dem Aufdruck. Also von daher, der Titel ist anscheinend recht bekannt.
Eine Replik von so einer Kotztüte lag auch, glaube ich, der Limited Edition bei, die von Severin vor einigen Jahren in den USA erschienen ist. Also ich ehrlich gesagt hatte jetzt nicht die, weiß ich nicht, $50 übrig, um mir dieses Limited Kotztüten Special Edition Dings zu kaufen. Und ehrlich gesagt, so wichtig ist mit Zombies unter Kannibalen da doch nicht. Aber es gibt's, ja, es gibt's.
Ich denke mal, du wartest auf das richtig gute Extended Limited Ding, das ein wattiertes Mediabook hat mit einer Zombie-Büste dazu. Da wirst du dann schwach.
Ja. Ich glaube, in dem Moment, wo du sowas erwähnst, gibt es das schon.
Gibt es, glaube ich, auch sogar schon.
Wusstest du, das war mir ehrlich gesagt nicht bekannt. Ich war überrascht, ist zu tief gegriffen, schockiert, dass der Regisseur hier Marino Girolami der Vater von Enzo Castellari ist?
Ja, das wusste Wahnsinn. Ich tatsächlich.
Ich bin erstaunt, weil natürlich auch ein großer Liebling Enzo G. Castellari hier in unseren Reihen. Wir lieben ihn ja beide sehr und ich freue mich total, jetzt mal über was zu sprechen von seinem Vater. Mhm. Der kann ja auch was anscheinend.
Ja, der war ja auch, also ich habe jetzt, wenn ich bei Letterboxd reingucke, kenne ich anscheinend zwei Filme von ihm, den hier und noch irgendeinen anderen. Also ich bin jetzt beileibe nicht dazu geeignet zu sagen, das Gesamtwerk von ihm jetzt zu kommentieren. Aber anscheinend war es auch einer von diesen Hans Dampf in allen Gassen, die im Italo-Kino dieser Zeit halt sehr oft unterwegs gewesen sind. Also von, ich lass mich lügen, vermutlich hat er das gar nicht gemacht, weil ich habe das jetzt völlig falsch eingeordnet, aber vermutlich von Sandalenfilm bis irgendwie sogar Hardcore-Pornos hat er auch alles gemacht. Also der war gut unterwegs, Jan.
Ich kenne von ihm noch Cop Hunter auf jeden Fall und bin mir nicht sicher bei dem Flotte Teens-Teil, den er gemacht hat. Heißt zu Deutsch Flotte Teens, runter mit den Jeans. Aber da muss ich auch ehrlich gesagt sagen, bei dieser Teens-Reihe, ich würfle die alle durcheinander. Keine Ahnung mehr, welcher da welcher ist. Also,
hier ist das dunkle Geheimnis meines filmischen Lebens. Ich habe keinen einzigen von den Flotte Teens-Filmen gesehen. Keinen einzigen.
Das ist irgendwann so. Sag mal so, die Erinnerung wird schwammig mit den Jahren und irgendwann fragt man sich, war das jetzt Eis am Stiel 8 oder 7 oder waren das die Schulmädchen 9 oder 14? Und genauso ist es mit den Teens-Filmen. Also ich weiß, ich habe einige davon gesehen, mit Teile wahrscheinlich von zweien davon gemerkt und den Großteil aber vergessen.
Vielleicht gibt es irgendwann in Cannes eine Retrospektive, da sind wir dabei.
Ja, es wird allerhöchste Zeit. Zombies unter Kannibalen vom bereits erwähnten Marino Girolami. Der ist nicht so bekannt, außer eben für seine zwei, drei sleazigen Filme, die irgendwo mal auch erschienen sind, also sag ich mal nach ihrer Kinoauswertung, aber vor der Kamera natürlich ein Who is Who des italienischen B-Kinos. Ian McCulloch spielt mit, Sherry Buchanan, Peter O'Neill, Donald O'Brien und Dakar, der eben auch, ich glaube, neben Donald O'Brien auch in Voodoo-Schreckensinsel der Zombies aufschlug. Nee, neben Ian McCulloch, Entschuldigung. Genau. Also, sagen wir mal so, viele Gesichtsbekannte, selbst wenn man jetzt nicht komplett super versiert ist im italienischsprachigen Genre-Kino, dann sagt man, ach, die kenne ich doch. Die haben doch wohl anders, woanders schon mal ihre Brüste gezeigt oder ihre feiste Visage in die Kamera gehalten. So. Mhm. Und ansonsten Musik von Nico Fidenzo und produziert von Fabrizio De Angelis. Und ich lese mal die OFDB-Inhaltsangabe vor und hoffe aufs Beste. Da schreibt nämlich Jan Hache: Schockierende Vorfälle in einem New Yorker Krankenhaus führen den FBI-Agenten Chandler mit einem Kollegen und ihrem Anthropologen Ridgway zu der abgelegenen Insel Quito im Südpazifik, wo sie sich Hilfe bei der Aufklärung der Vorfälle in New York von Dr. O'Brien erhoffen. Was sie nicht ahnen, ist, dass O'Brien ominöse Menschenexperimente durchführt und somit zombieähnliche Kreaturen erschafft. Diese retten Chandler und Ridgway vor den Kannibalen, die sich auf Quito tummeln, aber dies ist nur der Anfang von einem grausam blutigen Horrortrip. Wo ich O'Brien gerade lese, in welcher Sprachfassung hast du den geguckt? Der heißt nämlich nicht überall O'Brien, glaube ich.
Also, ich habe ihn auch auf Englisch geguckt und dann wird er auch nicht O'Brien genannt. Wie hieß er denn bei dir?
Der hieß O'Brien in der deutschsprachigen Fassung.
Okay.
Der heißt wie sein Schauspieler O'Brien, auch Donald O'Brien, auch O'Brien mit Nachnamen. Ich glaube, und im Englisch, in der englischsprachigen Version O'Brara? Oh,
irgendwie sowas. Ich habe es nicht mit Namen, tut mir ehrlich leid. Ist jetzt ein bisschen peinlich, aber ich habe dann immer so gedacht, das ist Donald O'Brien.
Ja, hat sich auf jeden Fall leicht gemacht.
Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du diese Inhaltsangabe gerade vorgelesen hast, wo dann am Ende steht, das ist erst der Anfang, eigentlich nicht, das ist das Ende. Der Film geht ja vielleicht noch 20 Sekunden. Also.
diese retten Chandler und Richard vor den Kannibalen, die sich auf Quito tummeln, aber die sind nur der Anfang von einem grausam blutigen Horrortrip.
Na gut, okay. Ja. Ich habe es gerade ein bisschen durcheinander gemacht. Stimmt, da kommt noch ein bisschen was. Die Zombies retten sie vor Kannibalen. Ja, okay.
Ja, das stimmt schon. Ich war erstaunt darüber, dass die Zombies hier die weniger große Gefahr sind im Vergleich zu den Kannibalen. Also die Kannibalen fand ich schon ziemlich schlimm. Aber wenn da die Zombies kommen und da durch den Dschungel schunkeln, dachte ich mir, ach, die sind ja vergleichsweise eigentlich ganz lieb, ne, und unbedrohlich.
Vor allen Dingen, weil sie eigentlich auch gar nicht die Art von Zombies sind, wie wir sie kennen und eigentlich schätzen. Der normale Durchschnitts-Italo-Zombie läuft da einher und frisst andere Menschen auf. Die hier nicht. Die sind einfach nur da und stapfen ein bisschen unbeholfen durch den Wald und gucken doof.
Genau. Und sind ja eben auch Opfer. Opfer der Experimente von Dr. O'Brien, beziehungsweise sonst wie er heißt in anderssprachigen Versionen. Und beziehungsweise Dr. Butcher MD in der amerikanischen Version.
Von der ich den Anfang geguckt habe. Mhm. Ganz kurze Herleitung. Also ja. Der Film ist halt in Amerika gestartet, in den Grindhouse-Kinos, also in den ganzen Billig-Kinos. Und aus was für Gründen auch immer hat der amerikanische Verleih wohl gedacht, dass wir den noch ein bisschen um 2-3 Minuten länger machen müssen. Vielleicht irgendwelche vertraglichen Sachen wegen Spielzeiten, ich habe keine Ahnung. Und da gab es einen Episodenfilm, der, lass mich nicht lügen, hieß Tales to Rip Your Heart Aus. Und der ist nie vollendet worden. Da ist anscheinend der Produzent pleite gegangen. Es gab nur ein paar Sequenzen, die abgedreht worden sind von Roy Frumks. Ich glaube, der hat Street Trash gedreht. Ich weiß es gerade nicht.
Ja, hat er. Ja, tatsächlich. So. Interessant.
Und eigentlich war da auch Wes Craven mit involviert, aber der hat nichts gedreht demzufolge. Das ist ja nicht irgendwie so ein Ding, wo man sagen könnte, ah, was versteckst du von Wes Craven? Er wollte was drehen, hat nicht stattgefunden. Und es gibt, im Großen und Ganzen gibt es nur eine Sequenz, die so aussieht. Du siehst halt einen Grabstein, der wackelt ein bisschen. Dann kommt halt ein Zombie herausgeklettert, der nicht so aussieht wie unsere Zombies aus Zombies, unserer Kannibalen. Der stapft ein bisschen durch die Gegend, dann guckt er ein bisschen, dann werden Bilder reingeschnitten von unseren Zombies, sage ich jetzt mal. Natürlich, wie man sich das schon vorstellen kann, der Zombie aus besagten Episodenfilmen läuft nachts los, Schnitt zu Zombies aus dem Film, Tag hell, hin und zurück. Dann wird halt eine Zeitung eingeblendet, merkwürdige Geschehnisse in der Stadt. Und dann beginnt der Film, wie ihn kennen. Das alles. Das ist Dr. Butcher MD.
Es gibt doch sowas wie eine internationale Langfassung. Ich glaube, so schimpft die sich. Also erstmal überhaupt, das hat mich komplett erschlagen. Ich habe den Film zwar zuvor gesehen, aber ich habe mich niemals wirklich analytisch mit ihm beschäftigt. Ich bin nie in die Recherche gegangen, habe gedacht, oh, mal gucken, welche verschiedenen Schnittfassungen da rumliegen, was der Film für eine Zensurgeschichte hat. Und dann sehe ich bei schnittberichte.com, ich glaube, 8 oder 9 Einträge zu verschiedenen Schnittfassungen und denke mir, oh Gott, meine Güte, am Ende macht diese Folge, die wir gerade hier aufnehmen, auch noch Arbeit. Stelle dann aber schnell fest, das sind alles relativ belanglose, beziehungsweise also Schnittberichte, die man auch gerne überlesen kann, weil hauptsächlich geht es da um Gewaltkürzung für eben Fassung mit einer Jugendfreigabe. Die ungekürzte Fassung, so wie sie auch im deutschen Kinos lief, die war dann auch relativ schnell verboten und beschlagnahmt und gar nicht verfügbar. Mittlerweile gibt es die auch wieder mit einer Spio-Freigabe. Ich glaube, ein FSK-Siegel hat die bis heute nicht. Aber ist auf jeden Fall nicht mehr beschlagnahmt. Wir dürfen ordentlich drüber reden. Aber diese ominöse Langfassung, von der da gemunkelt wurde in Foren aller Orten, diese extra Szenen, ich kann doch nicht mal über Plural reden, das ist eigentlich nur eine, in der eben unsere beiden Protagonisten, also Laurie und Peter, durch den Dschungel wandern und werden von Zombies attackiert, nachdem, ich glaube, Laurie in eine Fallgrube gefallen ist. Sie kommt dann aber wieder raus, ein Zombie stürzt rein und es geht weiter im Text. Und das ist, ja, also es ist weder besonders spannend, noch als Action-Szene besonders packend und Schauwerte bietet schon gar nicht, weil man sieht eben, das wurde nicht auf einer einsamen karibischen Insel gefilmt, sondern irgendwo in Wäldern in Südtirol oder so. Also eher banal. Kann man darauf verzichten.
Ich habe mal in irgendeinem Interview gelesen, vielleicht war es sogar Donald O'Brien, dass das alles irgendwie Vororte oder irgendwelche Parks in oder um Rom herum sind, die wohl Mussolini noch angepflanzt hat. Weil der hatte,
persönlich?
Ja, weil der hatte wohl ein Faible für diesen ganzen Kram. Der wollte da exotische Wälder haben. Mussolini ging, die Wälder blieben. Und deswegen, die waren in den 70ern zumindest wohl noch da. Und deswegen wurden dort viele Dschungelfilme halt gerne gedreht, weil die hatten halt die Pflanzen. Ob es jetzt stimmt, weiß ich jetzt nicht. Aber das
wurde die Geschichte ist gut, die muss stimmen.
Ja.
Ich fühle mich immer so ein bisschen dreckig, wenn ich bei solchen Filmen solche Fragen stelle, aber wie gefällt dir Zombies und der Kannibal? Liebst du schon länger mit dem Film oder war das jetzt für dich auch eine Erstsichtung oder ein Wiedersehen nach langer Zeit?
Zweiteres, eine Zweitsichtung nach ziemlich langer Zeit. Das ist auch so ein Film, rein gefühlt, obwohl er halt einen sehr prominenten deutschen Titel hat, der fällt immer so ein bisschen hinten runter, habe ich das Gefühl. Also alle kennen hier halt Fulci, dann gibt es da vielleicht noch irgendwelche, vor allem den Kannibalenfilme, da kennt man auch die üblichen Verdächtigen.
Ja.
Zombies unter Kannibalen, den gibt es zwar, aber wenn ich jetzt, gut, ich bin jetzt auch nicht jede Woche in irgendwelchen Diskursen zum Thema italienische Zombie- und oder Kannibalenfilme, aber der Film wird vergleichsweise wenig irgendwo genannt, wenn ich das mal irgendwo aufschlagen sehe. Was merkwürdig ist, weil der deutsche Titel Zombies unter Kannibalen, da ist eigentlich alles drin, was die Leute, die gerne wattierte Mediabooks kaufen, eigentlich heutzutage absolut abfeiern. Und von daher, ich habe den Film vor sehr, 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 sehr langer Zeit mal gesehen und ich wünschte, ich könnte jetzt noch sowas erzählen, irgendeine Geschichte wie, ja, das war der große heilige Gral der Film, der italienischen Filmgeschichte, den ich immer sehen wollte, und hatte ich ihn und danach war ich zum Mann geworden oder sowas in der Richtung. Ich kann dir aber echt ums Verrecken nicht mehr erzählen, was da damals war. Ich hatte ein holländisches Tape.
Ja.
Unter dem Titel halt, unter dem Originaltitel Zombie Holocaust. Die war extrem abgedunkelt, das weiß ich noch, weil zu Beginn zum Beispiel, wo wir in einer Szene sehen, wie eine Leiche die Hand abgesägt wird, hast du zwar die Geräusche gehört, aber du hast nichts gesehen. Ich muss den Film also irgendwann mal irgendwo gekauft haben, mutmaßlich, denke ich mal, das wird im damals noch existenten Videodrom Basement Store gewesen sein. Also das ist schon sehr, 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 sehr lange her. Das war halt, wie gesagt, noch ein VHS-Tape gewesen. Und deswegen, den Film muss ich ja irgendwo ja gekannt haben. Ich werde ihn ja irgendwie gesehen haben wollen und ich habe mir dann gekauft dort, aber ich kann dir wirklich nicht sagen, ob mir der Film damals so komplett super gefallen hat oder ob ich gedacht hatte, naja, also es ist keiner von diesen Filmen gewesen, nach denen ich halt hinterhergejagt bin, wie früher in meiner Sturm- und Drangzeit. Der war halt da, der war zu dem Zeitpunkt dann noch verboten. Die holländische Fassung war anscheinend noch freigegeben, wobei es eine Zeit lang dann auch gesetzlich ein bisschen eine Grauzone gewesen ist. Deswegen gekauft und geguckt. Vielleicht habe ich ihn auch beim damals noch existenten Incredibly Strange Video geholt. Ich habe keine Ahnung. Aber langsam geeiere, wäre eine ganz simple Feststellung. Ich habe ihn damals gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich danach damals absolut glückselig gewesen war oder so. Ja, war nett. Ich weiß es einfach nicht mehr. Es war kein Leib- und Magenfilm. So viel kann ich zumindest sagen.
Das ist nachvollziehbar. Ich habe den im Erwachsenenalter gesehen. Also sagen wir mal in sehr, sehr viel reiferem Erwachsenenalter, in, glaube ich, einem Alter, in dem ich wenig noch beeindruckte. Wobei ich eben sagen muss, das galt damals wie heute. Ich finde den Film, und heute darf man das ja sagen, weil, wie gesagt, mittlerweile entschlagnahmt, sehr gut guckbar. Weil du hast ja bereits angedeutet, da gab es ein ganzes Konvolut an thematisch ähnlich gelagerten Filmen von Deodato und Lenzi und D'Amato und teilweise darf man die Titel ja bis heute gar nicht sagen, weil immer noch verboten. Die waren einfach sehr viel unangenehmer, weil dann war da meistens sehr, sehr, da waren dann super übergriffige Szenen drin, auch immer so Vergewaltigungsmomente, oft auch Tiersnuff und Dinge, von denen du einfach sagtest, okay, also bis hierhin war es lustig, aber jetzt geht mir das alles zu weit. Ich muss sagen, eben in Zombies unter Kannibalen, der ist auch harsch und da sind auch durchaus kompetente Gore-Effekte und nicht zu knapp darin, aber da ist kein Moment drin, von dem ich denke so, jetzt wird es so richtig unangenehm, ich hoffe, jetzt kommt keiner rein, jetzt, sonst bin ich geliefert. Ich meine, klar, Laurie, Alexandra Delicolli zieht mal blank und Ian McCulloch darf auch mal einen sexistischen Spruch machen, aber es hat natürlich nicht das Level von anderen Exploitationern, gerade so aus dem italienischen Sprachraum dieser Zeit, die sich mit Zombies oder Kannibalen oder Zombies und Kannibalen beschäftigten. Also, sag mal so, George Eastman hat ja eindeutig nicht das Drehbuch zugeschrieben. Ruhe in Frieden übrigens.
Stimmt, der ist ja vor ein paar Wochen verstorben, wo wir das aufnehmen. Ja, Ruhe in Frieden. Anthropophagus.
Er ist auch unterhaltsamer als Anthropophagus, muss ich sagen.
Da gehört nicht viel dazu. Also ich glaube, ja. Dieser Film hat genau, also Anthropophagus hat genau ein oder zwei gute Szenen und dann hört es auch irgendwie auf. Ist auch so ein Film, den man früher als legendären gesehen hat. Da hat man ihn gesehen und dachte sich irgendwie, ach, das war's jetzt.
Ja.
Ja. Aber was mich hier bei dem Film halt echt positiv eigentlich auch aufgefallen ist, wollte ich noch sagen, irgendwann fiel mir auf, hey, sind ja gar keine Tiere gestorben. Das ist immer gut.
Finde ich auch gut, ne? Wie gesagt, dass der Tiersnuff fehlt, das ist ein Riesenplus tatsächlich. Und irgendwie fühle ich mich jetzt schlecht, dass wir George Eastman so runtergebuttert haben, weil er ist ja schon ein guter, also was heißt ein guter, er war kein großartiger Schauspieler oder er war auch so kein brillanter Drehbuchautor, aber wir haben ihm eben viele Sleazekracher vergangener Tage zu verdanken und deswegen möchte ich sagen, er ist schon schade drum. Er hat sein Leben gelebt hier, der gute Signor Montefiori, aber
Und es würde ein dankbar, gutes Leben gewesen sein, weil er war ja wohl eine Zeit lang mit Laura Gemser zusammen.
Ja, ich glaube auch, ich glaube dem nämlich das auch nicht. Ich habe hier und da gelesen in mehr oder weniger offiziellen Biografien von Joe D'Amato, hier Montefiori und Gemser, die seien nur befreundet gewesen. Aber Eastman bzw. Montefiori, der war eben auch so ein Tier. Und wenn du so seine Rollen anguckst, ich kann mir nicht vorstellen, dass der, das ist übel sexistisch, wenn ich jetzt sage, dass der Laura Gemser links liegen ließ.
Wo die Liebe hinfällt.
Ja, wo die Liebe hinfällt, wahrscheinlich. True Love, natürlich.
Genau.
Aber man hat sich gegenseitig in seiner Kreativität befruchtet und ich glaube, die drei, sag mal so, da hätte ich gerne mal Mäuschen gespielt am Set bei denen. Ja. Gemser, D'Amato und Montefiore, muss eine gute Zeit gewesen sein.
Ja, ich kann es mir auch vorstellen.
Zu Zombies unter Kannibalen, wiederum viel Spaß gehabt, die deutsche Fassung läuft nur gut 80 Minuten, wenn man denn nicht diese tolle Extended-Fassung guckt, von ich glaube dann 87 oder 88 Minuten, die aber auch nicht viel mehr hergibt, macht einfach Spaß, der Film lässt eben auch nichts anbrennen und wir haben schon, glaube ich, in Minute 2 oder 3 den ersten Moment, in dem so ein Gore-Effekt kommt, eine Hand wird abgesägt, Zwei Minuten später öffnet ein Chirurg routiniert den Oberkörper eines Leichnams. Mhm. Das ist, da wird dann auch entdeckt, huch, dem fehlt ja ein Arm, besser nicht die Polizei rufen, das Krankenhaus könnte einen schlechten Ruf erleiden und so weiter und so. Also wir wissen sofort, wir sind in guten Händen in diesem Film.
Mhm. Fällt mir dann auch auf, dass die Leute eine gewisse lassifäre Einstellung zu Dingen haben. Also Hand abgesägt, ja. Oh, wir sagen mal nix.
Die Studenten kichern da aber auch so nett
ja,
drüber.
Ja, also genau. Dann später wird er in der Wohnung von unserer Heldin eingebrochen. Jetzt sollen wir die Polizei rufen. Ach, hat doch jetzt auch keinen Sinn. Die Leute geben, oder dann später im Dschungel, als einer von denen halt wirklich verschwindet dann irgendwo und dann sollen wir ihn jetzt suchen? Nö, ist ja dunkel. Machen wir es eh nicht.
Das ist ja dunkel. Ja. Apropos dunkel, was du eben erwähnt hast, fand ich sehr, sehr cool, weil ich habe, glaube ich, noch nie die Möglichkeit gehabt, den Podcast kurz mal zu erwähnen. Diese Praxis des Filme-Abdunkelns, das versuche ich oft auch mal Leuten, Menschen zu vermitteln, die jünger sind als ich. Das ist eben damals so quasi ein Mittel zur Zensur des Gezeigten war. Heute, glaube ich, ginge das einfach nicht mehr so mit digitalen Medien, die man dann nachträglich auch, glaube ich, gut wieder hochkontrastieren kann. Aber damals, wenn eben so ein Videotape abgedunkelt war, da war es eben auch wirklich so dunkel. Dunkel hieß dunkel. Dunkel hieß dann auch wirklich, da war nichts zu sehen in den meisten Fällen.
Ja, vor allen Dingen auch holländische Tapes hatten das gut drauf. Ich habe mir irgendwann mal ein holländisches Tape von Day of the Dead geholt und dann am Ende, beim großen Endfressen, sage ich jetzt mal, du hast nichts gesehen. Gar nichts. Nur schemenhafte Schatten und halt Knuspergeräusche, nenne ich das Ganze jetzt mal. Also,
Knuspergeräusche.
Ja, ist doch so gewesen.
Sehr schön. Wir sind übrigens in New York, sollte man sagen. Und deswegen vielleicht auch kein Wunder, dass hier Laurie nicht die Cops rufen will, weil ja, ich weiß ja nicht, wie die drauf waren 1980. Und wahrscheinlich heute nicht viel besser. Der Film spielt in New York City, aber der stinkt total nach Italo-Sleaze. Also ich glaube, dem Film nimmt man keine Sekunde ab, dass es eine amerikanische Produktion ist, muss ich sagen.
Aber sie haben es jetzt mal probiert. Fast alle von diesen italienischen Filmen haben ja gerne zu Beginn eine Szene gehabt in New York. Und ich glaube, die waren noch immer in New York gewesen für ein, zwei Tage.
Na klar.
Sind mal kurz durch die Gegend gelaufen. Und in einem von den Filmen, die wir nicht nennen dürfen, ist sogar mal Dominik Rake kurz in der Einführungsszene durch die Gegend gelaufen. Finde ich immer noch eine tolle Anekdote. Kenner wissen, wovon ich rede.
Aber jung und brauchte das Geld, ja.
Ja, genau. Hier jedenfalls in New York und man fährt eine Weile durch New York, man sieht sogar ein Restaurant und ich muss ehrlich sagen, ein bisschen meandert der Film an der Stelle noch ein bisschen rum. So ehrlich muss ich ganz ehrlich sein, weil neben all den netten Gore-Szenen und netten Dialogen, so Sachen wie, ich fahre jetzt mit dem Auto und rede mit meinem Prof und dann gehe ich einfach mal ins Restaurant, wobei auch ganz nett ist, sie gehen zu einem Restaurant, das heißt La Crêpe.
Ja.
Und dann sagt dieser Professor, ich dachte, sie sind Vegetarierin. Ja, nur manchmal. Manchmal gönne ich mir auch was. Ah, ich verstehe. Tschüss. Das ist quasi, im Grunde ist das schon Dadaismus. Was? Wieso? Was habt ihr eigentlich gerade geredet? Wieso endet ihr jetzt hier? Wen triffst du jetzt eigentlich? Was hat denn jetzt ein La Crêpe? Klingt für mich irgendwie nach so einer Art französischen Süßspeisenrestaurant. Was hat das jetzt mit Vegetarismus zu tun? Und okay, so.
Gut, dass du die Frage, die ich jetzt gar nicht stellen konnte, mir gleich beantwortet hast, weil ich dachte ehrlich gesagt, das sei eine Erfindung des deutschen Synchrondrehbuchs. Das ist nämlich auch dieser Spruch auf der deutschen Tonspur enthalten. Und ich dachte, okay, das ist garantiert wieder so eine Schnodder-Synchronnummer, so von wegen, ja, da ist wahrscheinlich noch so ein Dialog darüber, dass sie ihre Prüfungsarbeit abgeben muss bis Montag oder so. Und in der deutschen Fassung hat man sich gedacht, okay, machen wir mal einen Gag über Vegetarier. Aber nee, das ist eins zu eins auch so in der deutschen Fassung. So.
Ah, okay.
So von wegen, ich dachte, sie sind Vegetarier. Nee, aber heute lasse ich es mal krachen. So. Und verlässt das Auto in der Annahme, dass sich jetzt gleich, weiß ich nicht, vier Koteletts reinzieht in diesem französischen Restaurant. es meandert ein bisschen. Ich bin mir sicher, es gibt so jugendliche Variationen von uns beiden, die hätten wahrscheinlich das mit 16 ganz toll gefunden, wie wir dann auch Laurie ungefähr 2 Minuten bei Pornogedudel beim Umziehen zugucken. Also sie macht sie nicht wirklich nackig, aber sie zieht sich eben um, ne? Bleibt immer in Unterwäsche und man denkt sich die ganze Zeit, okay, was kommt da? Okay, das ist vorbei. Naja, egal. Oh, der Film ist schon 10 Minuten alt, ist so nichts passiert, aber doch, natürlich, es wurde der Hand geklaut.
Es waren andere Zeiten, das darf man immer nicht so ganz sagen. Früher konnte man sich noch Zeit lassen, das gucken, hat sich gedacht, ah, da kommt ja bald noch irgendwie was. Ich kann das Gefühl auch nicht mehr so wirklich beschreiben. Aber früher hat mir sowas, das gar nichts ausgemacht. Da freute mich ganz einfach, geil, ich kann diesen Film jetzt sehen.
Ja.
Da fahren sie halt ein bisschen durch die Gegend oder laufen dorthin und dorthin. Aber mittlerweile, die Lebenszeit wird kürzer, alles ist mittlerweile wesentlich schneller. Wir haben keine Zeit mehr. Und deswegen wenn jetzt halt Leute 5 Minuten durch die Gegend laufen und ich denke mir, wann kommen denn nicht die Kannibalen?
Ja.
Wobei ich dir auch sagen muss, eine Sache habe ich, vielleicht kannst du mir das sagen. Das Ganze beginnt ja mit Geschehnissen in New Yorker Krankenhäusern, die dann später dazu führen, dass die, irgendwelche Leute sägen irgendwelche Körperteile ab, dann kommt raus, aha, das ist dieser eingeborenen Stamm auf dieser Insel, sind das eigentlich Kannibalen? Ja, das sind die alle. Irgendwie sowas wird auch irgendwann gesagt. Okay. Also, warum schneiden irgendwelche, sag doch mal, Kannibalen in New York Leuten Körperteile ab?
Ja.
Was hat das zu tun mit irgendwas auf der Insel?
Der eine Krankenpfleger, der sich an dem Leichnam vergeht und der dann offensichtlich auch für die Fälle von Organ- und Extremitätenklau in diesem Krankenhaus verantwortlich ist, der kommt eben von der Insel und erwähnt nicht Laurie, dass sie auch dort aufgewachsen sei?
Ja,
und irgendwie passt ja dann alles zusammen. Ne? Dann ist ja auch dieser FBI-Ermittler, Chandler, der ist ja,
mein
Interesse.
Das meine ich ja gar nicht, aber warum macht der Typ das in New York? Warum sägt er irgendwelchen Leuten was ab?
Er kann nicht anders. Es wäre wieder seine Natur, es nicht zu tun.
Aha, das ist so, natürlich.
Ja. Er hat so einen leicht, sag ich mal, dunkleren Teint und man sieht aus, ja, Ethnizität, also er ist jetzt irgendwie kein irischer Einwanderer, ich möchte es mal so umschreiben in New York City und dann sagt natürlich hier sofort der Italo-Regisseur mit kontrassistischem Blick, ja, das muss doch tatsächlich dann ein Kannibale sein.
Du meinst,
so der
er snackt den Kram weg.
Ja, natürlich. Zum Ensemble, das wir bis dahin kennen, das sind eben nicht viele, das ist jetzt so maßgeblich Laurie, diese Medizinstudentin, gesellt sich dann hier Susan Kelly, die ist Reporterin beim New York Express und quetscht Laurie aus. Bei der Gelegenheit erfahren wir noch, dass sie nicht nur promovierte Medizinerin ist, sondern auch promovierte Anthropologin. Ich glaube, das konnte man vorher schon erahnen, weil sie hat quasi so ein Tempel bei sich zu Hause aufgebaut, wo sie immer noch, weiß ich nicht, sich an den Kult erinnert, in dem sie offenbar aufgewachsen ist. Denn wir erinnern uns, der Film heißt im Original Die Königin der Kannibalen und, Achtung Spoiler, sie ist die Königin der Kannibalen.
Und es war eine wunderbare Zeit. So was ähnlich sagt sie zumindest in der englischen Fassung. Sie will dort eigentlich nicht mehr hin, weil die Zeit war so wundervoll dort gewesen, als sie dort aufgewachsen ist. Sie hat Angst, dass ihre Erinnerung zerstört wird.
Ja, ich finde das ziemlich wasserdicht, die Handlung. Ich finde das komplett nachvollziehbar, warum die dann da landen. Ja. Wobei es mich ein bisschen überrascht, dass sie eben nicht, also Laurie, nicht den Impuls dafür gibt, sondern eben dieser FBI-Ermittler. Warum der genau überhaupt da ermittelt, habe ich auch nicht ganz verstanden. Aber ich glaube, das ist einfach das italienische Verständnis davon, wie so US-Ermittlungsbehörden funktionieren.
Ja. Zumindest macht diese FBI-Variante noch einen kompetenteren Eindruck als das heutzutage in der Realität. Das muss man ganz klar sagen.
Ich muss nochmal ausdrücklich lobend erwähnen, der Dummy, der aus diesem Krankenhausfenster fliegt, Turan heißt dieser Krankenpfleger, den sie dann erwischen, wie er gerade an der Leiche knabbert, der sieht cool aus. Also ich war tatsächlich positiv davon überrascht, wie überhaupt alle Effekte ziemlich kompetent sind. Also das ist jetzt schon ein bisschen mehr als Violent Shit oder sowas.
Ja gut, dem Dummy, der aus dem Fenster fällt, wenn man genau hinguckt, dem fliegt der Arm weg, als er unten auffällt.
Ja, aber da gibt es Schlechteres.
Ja, natürlich. Aber es fand so ganz putzig, wie halt der Arm irgendwie ein bisschen zur Seite fliegt und dann ist er wieder dran.
Ich weiß auch nicht, warum. Mich fassen die meisten Gore-Szenen ja an. Aber generell so Operationsszenen finde ich schlimm genug. Aber dann noch die Vorstellung, dass da Menschen, oder ja gut, die sind ja bereits tot, aber trotzdem natürlich auch die Würde des Menschen und so weiter, dass denen nach ihrem Tod da in die Brust gegriffen wird und da Gedärme rausgekramt werden. Und es gibt eben eine Menge Szenen, in denen eben Menschen schon tot oder noch lebendig ab Gedärme rausgenommen werden in diesem Film und das fasst mich tatsächlich an. Also da gehört noch nicht mal viel zu, als um mich da wirklich zu ein bisschen zu verstören, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Die Reporterin, ist die auch in der englischsprachigen Fassung so kackfrech? Ich finde die nämlich wirklich ziemlich feist. Also die ist auch, die ist immer so, wie nennt man das?
Nassfurcht.
Die ist leicht bedrohlich, ja.
Also ich weiß jetzt nicht, wie sie in der deutschen Fassung rüberkommt. Sie ist ein bisschen, in Anführungszeichen, zupackender. Aber dass ich jetzt gesagt hätte, was soll denn das? Ich würde ja achtkant rauswerfen hier. Die ist halt so der Typus, vermutlich hat sich da der Regisseur gedacht, wir nehmen mal so diesen Typus der 30er-Jahre-Reporterin, so snappy, weißt du, so snappy, ja, selbstbewusst, die lässt sich kein X fürs Ufer machen, die wittert eine Story und da geht die hin. Egal, was andere Leute sagen. Ich denke mal, das sollte das darstellen.
Sherry Buchanan spielt die Reporterin, die ist ich verbinde sie maßgeblich mit einer Rolle. Sie ist nämlich das erste Mordopfer, da war sie noch, glaube ich, noch Teenagerin, als sie die Rolle gespielt hat in Der Tod trägt schwarzes Leder von Massimo Dallamano, einer meiner Lieblingsfilme. Hm. Und da ist sie ab die erste, die über die Klinge springt in diesem Film. Und ich glaube, das war so ihr Claim to Fame damals. Sie hat noch ein paar andere Rollen gespielt im italienischen Kino, aber ich glaube, jetzt nichts Riesengroßes. Also anders als Alexandra Delli Colli, ich glaube, die hat ein bisschen mehr auf ihrer Liste stehen an Filmrollen. Und sie darf unter anderem in, ich glaube, ein der gnädigere Tode sterben in der New York Ripper. Also sie ist nicht die, der die Brüste abgeschnitten werden. Und sie hat natürlich einen prominenten Namen, weil sie ist die Ehefrau von Tonino Delli Colli, dem Kameramann von Der Name der Rose, vielen Polanski-Filmen. Mit Leon hat er es einmal in Amerika gemacht. Er hat auch Salò, bei Salò die Kamera bedient. Also einer der prominentesten, sag ich mal, italienischen Kameramänner. Und sie hat einfach einen großen Namen. Und ich finde es dann immer sehr, sehr schön, wenn dann jemand wie sie sagt, ich habe es eigentlich wirtschaftlich nicht nötig und ich spiele trotzdem solchen Film mit.
Wenn man von der Muse geküsst wird und sagt, ich kann der Welt schauspielerisch was geben, dann lässt man sich nicht aufhalten.
Ja, gut, der Regisseur ist ja auch für nichts zu schade. Der hat ja tatsächlich hier mit Zombies unter Kannibalen einen Film gemacht, der sogar schundiger ist als die meisten Filme, die sein Sohn so gemacht hat. Also von irgendwas muss die Miete ja bezahlt werden. Richtig. Wo sind wir jetzt? Sind wir eigentlich schon fast im Dschungel? Ich glaube schon, ne?
Ja, eigentlich ja. Also es wird noch eingebrochen bei unserer Heldin. Ihr Dolch wird geklaut. Also der Dolch, wo auch dieses Kannibalenzeichen drauf ist, so eine Art X mit Abrundungen, was halt auch als Tätowierung bei dem Krankenpfleger dabei gewesen ist.
Ja.
Und deswegen ist ganz klar, dieser Stamm, zu dem das Zeichen gehört, der treibt hier irgendeinen bösen Schabernack. Also fahren wir mal auf die Insel, wo dieser Stamm beheimatet ist und gucken da mal nach. Vielleicht gibt uns das ja Aufschluss über das, was hier passiert. Hm. Ihr bleibt dabei nicht wirklich, ich weiß immer noch nicht, warum der das macht in New York, aber gut, ist irgendwann noch relativ egal. Die haben andere Probleme, wenn sie auf der Insel ankommen.
ja, ich glaube, anders als in vielen Kannibalfilmen dieser Zeit wird nicht geografisch verortet, wo genau die Molukken sind. Irgendwo im Pazifik, irgendeine Inselkette, keine Ahnung genau. Ich erinnere mich da anders, also an andere Dinge in anderen Kannibalenstreifen, wo da gesagt wird, ja, ab nach Thailand, ab nach Vietnam, ab nach was weiß ich wohin. Und hier ist es einfach, ja, die Molukken, meine Heimat, ich bin da aufgewachsen, schön war es, sagt Laurie, es war die beste Zeit meines Lebens. Was, es ist schon lustig, ich finde es lustig, man kann das doch nur mal sagen. Also ich meine, sie war offenbar damals auch schon, wurde sie schon von den Kannibalen angehimmelt, aber diesen Aspekt ihrer Vita, den verschweigt sie einfach mal an dieser Stelle.
Ja, es gibt ja dafür nachher eine gute Überraschung, wenn das zum großen Nutzen eingesetzt werden kann, sage ich jetzt mal. Aber wir greifen da voraus, denn erstmal, wenn sie dort ankommen, unsere vier Helden und Heldinnen, werden sie ja dann kurz darauf begrüßt. Und zwar von Donald O'Brien. Donald O'Brien kennen und lieben wir.
Ja.
Wir kennen ihn noch aus Manaya. Wir kennen ihn aus Kioma. Wir kennen ihn aus sau vielen anderen Filmen, wenn man sich in dem Bereich irgendwie so aufhält. Er war auch dabei, ganz kurz in Fulcis Verdammt zu leben, verdammt zu sterben. Ein Hans Dampf in allen Gassen. Er war ja sogar dabei hier bei, war nicht sogar dabei bei Emmanuel and the Last Cannibals? Ich glaube, wird ihm der Unterleib irgendwie abgetrennt.
Ich bin mir auch relativ sicher, er hat, glaube ich, viermal sogar mit Fulci zusammengearbeitet, genau, in zwei Western, aber auch in die Schlacht der Centurions. Er spielt einen Jäger in Nackt unter Kannibalen. Er ist ganz toll in Sergio Solimas Italo-Western Lauf um dein Leben, der ist auch gnadenlos unterschätzt. Also er ist einfach ein toller Bad Guy in allermeisten Streifen und ich glaube, nicht wegzudenken aus unserer persönlichen filmischen Prägungshistorie, möchte ich mal sagen. Da sind viele tolle Rollen dabei von Donald O'Brien. Und im Original heißt seine Rolle Dr. Obrero, was natürlich in so ein Dschungelumfeld etwas besser passt, woher ich eben auch nicht weiß, was die Etymologie dieses Namens ist. Klingt wahrscheinlich einfach so ein bisschen exotisch. Ja. Aber das konnten wahrscheinlich die deutschsprachigen Synchronsprecher nicht aussprechen. Und dann hat man eben gesagt, okay, der Schauspieler heißt O'Brien, dann heißt er eben auch auf der Tonspur. Seine Figur heißt dann eben auch O'Brien.
Okay.
Dr. O'Brien. Ja.
Warum
nicht? Ist nur eine Mutmaßung, keine Ahnung.
Hat er einen bekannten Sprecher in Deutsch? Das ist auch immer so eine Sache. In Deutschland, also ich habe es in englischer Fassung gesehen, da kenne ich naturgemäß keinen einzigen Sprecher. Aber deutsche Fassungen sind ja meist mit irgendwelchen Sprechern gesegnet, wo man sagt, hey, das ist doch, kenne ich doch die Stimme, keine Ahnung. Manfred Lehmann oder sowas in der Richtung. Thomas Danneberg.
So prominent wird es nicht, aber es gibt ein paar prominente Sprecher. Also zumindest wenn man sie hört, denkt man sich. Also er wird gesprochen von Herbert Weicker. Gerd Günther Hoffmann spielt hier Peter, den FBI-Agenten. Und Ich glaube, auch mit Wiedererkennungswert hier George Harper, Michael Brennecke. Da sind schon einige bekannte Sprecher dabei. Also es macht den Film tatsächlich so ein bisschen wertiger für mich. Deswegen gucke ich auch tatsächlich Filme aus dieser Herkunft immer gerne auf Deutsch, weil ich immer denke, das ist immer so ein bisschen edler, ne? Wenn dann Leute die Rollen spielen, die eben normalerweise großbudgetierte Hollywood-Filme synchronisieren. Ja.
Das muss auch eine wilde Zeit gewesen sein. Ich stelle mir das gerade vor, wenn Schauspieler XY, was weiß ich, gerade Charlton Heston synchronisiert hat. Und dann, was steht denn jetzt dann? Ja, hier, dieser Film, wo sie halt irgendwie die Gedärme aus dem Bauch von dem einen Typen rauszuzeln. Ja, mache ich auch. Das finde ich, find ich immer sehr, sehr charmant.
Aber wie gesagt, sieht gut aus. Ich hatte vergessen, dass eben Laurie, also ich hatte nicht vergessen, dass sie bei auf dieser Insel aufgewachsen ist und mit der Gottheit Quito da auch vertraut ist oder diesem Kult. Das ist ein Kult, keine Gottheit, genau. Aber ich hatte eben auch vergessen, dass sie mal die Göttin der Kannibalen oder die Königin der Kannibalen war, obwohl es eben der italienische Titel auch so nennt. Und deswegen auch ein bisschen immer überrascht, wie genau nachlässig sie reagiert auf diese ganzen Bedrohungen. Wir haben schon gesagt, im Apartment wurde eingebrochen. Ach, egal. Hier Menschen, Mörder, Fresser um mich rum. Ach, egal. Sie findet in diesem Zelt dann diesen von Maden übersäten Kopf. Ach, egal. Keine Sorge. Es wird schon wieder. Wir lassen uns durch nichts erschüttern oder ins Boxhorn jagen. Also, die ist cool drauf.
Das ist eine gewisse Gelassenheit, die man heutzutage vielen Menschen nur wünschen könnte.
Anders als Susan Kelly, die rasende Reporterin, die immer diesen super coolen spitzen Schrei hat, so von wegen, wir müssen mal in den Dschungel, sagen die beiden Dudes, kommen uns nicht nach und sie gehen los. Natürlich folgt sie sofort, sieht dann die Leiche da, die ausgeweidete Leiche dieses Helfers oder Gepäckträgers und schreit wie am Spieß. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Aber sie hat wirklich ganz dick auf der Stirn schon stehen, baldiges Opfer der Kannibalen, ganz ehrlich.
Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn sie in Anführungszeichen nur Opfer der Kannibalen geworden wäre, es wäre besser gewesen für sie, weil ihr Schicksal später ist, ich sag's mal, etwas salopp unschön. Die hat ja das absolut übelste Brot von allen später. Eieieiei. Das ist dann der böse Bunny-Shot des Films. Also für mich jetzt so gewesen. Aber momentan sind sie noch im Dschungel unterwegs und wen sie auch haben. Wir dürfen nicht vergessen, ich weiß jetzt nicht, wie der Schauspieler heißt, aber der Assistent von Donald O'Brien, der Schwarze, den kennt ihr aus Voodoo.
Dakar heißt der Schauspieler, Künstlername Molotto spielt er, genau.
Wie ich glaube, der Film sowieso in den Kulissen von Voodoo, die Schreckeninsel der Zombies, gedreht worden ist, weil ich bin mir nicht sicher, aber könnte es sein, dass am Ende, wo das Finale stattfindet, dass die Praxis, das Labor vom guten Doktor, dass das die Mission ist, wo auch das Finale von Voodoo drin stattfindet?
Ja, zeitlich käme es ja hin, Voodoo ist von 79. Ich finde den Dschungel in Voodoo ein bisschen, also Zombie-Due, ein bisschen überzeugender, ehrlich gesagt. Aber das ist jetzt so meine persönliche Meinung. Gut. Ich finde auch Ian McCulloch, der eben auch schon in Voodoo zu sehen war, wie auch Dakar, auch in Voodoo besser, ehrlich gesagt. Ich finde den hier so ein bisschen zu schmierlappig. Ich kann gar nicht so genau genauer benennen, aber ich finde ihn tatsächlich grenzwertig unsympathisch hier, weil ich das Gefühl habe, er spielt die Rolle so mit diesem Habitus von, ist doch eh alles scheiße. Hauptsache am Ende kriege ich meinen Scheck über 1 Million Lire mit raus hier. Also ich weiß nicht, er ist für mich so ein bisschen zu suffisant schmierlappig hier und auch nicht wirklich, wirklich sympathisch. Ich habe ja da einen besseren Sympathieträger erwartet.
Ja, gut. Ich will jetzt nichts gegen den Regisseur sagen, aber vielleicht können wir es darauf einigen. Ich glaube, Fulci hat ein bisschen mehr drauf gehabt.
Ich glaube auch, ja.
So, deswegen.
Selbst ein Luigi Cozzi, ich meine, er spielt ja noch in Asteron, Boot des Schreckens mit, einen Film, den ich auch sehr gern mag. Auch da ist er besser tatsächlich. Ich meine, da sind alle besser. Der Film ist auch nicht gut, aber die Schauspielführung hier, finde ich, lässt einfach zu wünschen übrig hier und da.
Und deswegen wage ich mal zu behaupten, wenn du da halt drei Bücher hinstellst, dann macht Fulci daraus einen Dschungel und er hier macht halt drei Büsche. Punkt. Da kam es keine Pointe. Aber zumindest hat er ein paar gute Leute dabei gehabt, die die Effekte machen. Denn Molto Bene, sobald dann mal die Blutwurst kreist, dann kreist sie auch.
Ja, das ist toll. Vor allem der Apokop, der hat mir wirklich gut gefallen. Also der dann gespalten wird mit dieser Machete und dann abfliegt so zur Hälfte, das hat klasse.
Ja, und halt auch als was ist der eigentlich? Der Assistent, der Kollege, der Liebhaber von der Reporterin.
Alles, genau. Peter O'Neill spielt George Hopper. Peter O'Neill hat auch sonst fast nichts gemacht, interessanterweise, trotz seines sehr generischen Star-Namens, möchte ich mal sagen.
Ja, vielleicht hat er sich gesagt, er hat künstlerisch alles gesagt mit dieser Rolle.
Der stirbt wirklich furchtbar. Ich habe mir diese Rolle angeguckt und mich gefragt, also ist ja schon ungewöhnlich. Ich glaube, er hat in seinem Leben 3 Filme gemacht. Das ist seine einzige, sag ich mal, größere Nebenrolle. Ansonsten ist alles unter ferner Liefen und dann wahrscheinlich ist er zurück in die Buchhaltung oder wieder zurück in seinen Job als Finanzmakler oder sonst irgendwas.
Wisst ihr, Leute, was ich in meinem Italien-Urlaub gemacht habe? Guckt mal hier.
Ich habe mich eben auch gefragt, weil er eben wirklich einen grausamen Tod hier stirbt, der wahrscheinlich auch nicht angenehm zu filmen war, ob er gesagt hat, oh nee, Leute, oh nee, jetzt lass mal, oh nee, das brauche ich echt nicht. Also, ja, toller Tod, muss ich sagen. Sehr überzeugend, sehr ekelhaft.
Ja. Also es war ja halt schon ein paar Jahre her, dass ich den Film gesehen habe. Deswegen waren mir halt auch die ganzen Effektszenen nicht mehr so ganz vor dem geistigen Auge. Ich dachte, ja gut, er wird aufgeschnitten, das ist ja unschön. Hm. Aber dann geht es ja weiter.
Ja.
Allein wie sie ihm die Augen rausfriemeln. Ich habe es ja so mit Augen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Die Effizienz, mit der die Kannibalen ihre Opfer auswaldern, ist wirklich erstaunlich. Das geht unglaublich schnell auch. Und Haut, durch die gehen eben Hände durch, Messer sowieso wie Butter tatsächlich. Wenn die Kannibalen dir in die Brust oder in den Magen greifen oder in die Augenhöhlen, dann flutscht das eben so richtig wie so ein noch warmer, halbroher Kuchenteig. Nein. Also das ist schon ganz, ganz toll und wirklich widerlich.
Sind halt Meister ihres Fachs.
Etwas später liegt da dieser Typ mit diesem riesengroßen, das ist wirklich ein meterlanger, glaube ich, Pfahl im Oberkörper und sagt, ich will nicht sterben. Und ich meine, der Typ hat einen dicken Pfahl mitten in der Brust und liegt dort. Und da muss ich auch so ein bisschen lachen tatsächlich. Tut mir leid, weil ich dachte, du musst aber sterben.
Es ist nur eine Fleischwunde. Es wird wieder okay.
Ja.
Aber auch da stehen die eigentlich mit der Mitte so rum und denken sich irgendwie, ja, schade.
Die nehmen das alles sehr, sehr leicht, muss ich auch sagen. Mhm. Also tatsächlich nach dieser ganzen Ausweitungsnummer hier mit George und dann auch irgendwie, ja, alle Helfer, die da ausgeweitet rumliegen, beziehungsweise mit dicken Fellen im Oberkörper und es ist dann immer so, ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Und ja.
Der Weg ist halt das Ziel, keine Ahnung. Ja. Also die Reporterin ist dann auch schon, die wurde ja auch gleich noch verschleppt von den Kannibalen oder von den Zombies.
Ja.
Weil so ganz.
Kannibalen.
Weil,
ja, nee, von Zombies.
Ja,
Kannibalen-Zombies.
Ja. Deswegen, ich sage ja mal fast so, ich habe ja das Gefühl, dass wenn die Zombies erst so als Nachgedanke reingekommen sind, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass der Film als rein rassiger Kannibalenfilm gestartet ist und dann kam De Angelis, also der Produzent, und meinte irgendwie, ich hatte ja gerade richtig dicken Erfolg mit Fulci und Zombie Duel.
Ja.
Wir machen einen Zombie-Film daraus. Pack mal Zombies rein. Ja, aber das ist doch gar nicht im Drehbuch. Völlig egal. Nimm ein paar Szenen, wo eigentlich Kannibalen gewesen wären. Mach aus den Zombies. Okay.
Ich weiß nicht, ob er an dieser Stelle, ob es sich anbietet, anzuknüpfen an diese ewige Debatte darüber, was echte Zombies ausmacht, die ja, glaube ich, Menschen spätestens seit 28 Days Later ständig führen, so von wegen Zombies machen dies und das und die schlurfen, nein, Quatsch, die rennen, die dürfen beides, das sind gar keine Zombies, das sind authentische Zombies. Ich habe mich eben auch gefragt, inwieweit diese Zombies sich hier als Zombies qualifizieren, weil das sind ja im Grunde nur arme Eingeborene, denen der böse Dr. O'Brien oder Obrero im Original, die ein Gehirn eingepflanzt hat, eines anderen Wesens, das er eben vor, eines anderen Menschen, den er eben vorher ausgenommen hat. Also ich meine, das sind ja keine Untoten in dem, doch ja, eigentlich schon, doch. Aber
sie waren ja tot, aber sie haben nur, in Anführungszeichen, ein neues Gehirn eingepflanzt bekommen.
Ja, aber sie sind menschgemacht.
Ja.
So richtig menschgemacht.
Und sie fressen ja auch keine anderen Leute.
Deswegen also sind schon eher so, technisch, wenn man es genau nimmt, eher so eine Art Frankensteins-Monster-Variation.
Tatsächlich eher so ein bisschen die Insel des Dr. Moreau, wenn ich ehrlich bin.
Ja, oder so.
So ganz, ganz, ganz leicht ist zumindest dieser Hauch bei mir so durchgekommen, dass du da halt den Arzt hast, der halt seine großen Experimente macht und die schlürfen jetzt da herum, sind eigentlich eher Opfer. Deswegen, ich sehe das ganz eher als, ja, das ist jetzt sehr weit hergeholt, wenn ich das jetzt sage, das ist mir auch bewusst, eine Art inoffizielle Variante von The Island of Dr. Moreau.
Ja, aber schon, das passt, ja. Ich habe mich übrigens vorhin vertan, das war keine Machete, das war ein Außenbordmotor mit dem.
Ach, das meintest du, ja. Das Ding sieht auch, ja, das sieht schon ziemlich cool aus.
Das ist ein heißer Gore-Effekt. Ich glaube, das wäre auch, das würde heute auch jedem Edgelord-Splatter-Horror dieser Tage gut stehen. Naja. Ich fand auch, muss ich mal lobend erwähnen, die Filmmusik von Nico Fidenzo wirklich gelungen. Ein bisschen Morricone-mäßig in dem Sinne, dass ich das Gefühl habe, so die Musik ersetzt teilweise auf den Soundtrack oder die Geräuschkulisse. Da bindet er dann so Schreie in seine Filmmusik ein. Das ist schon sehr, sehr gut gelöst, muss ich sagen. Also er hat auch die ganzen tollen Black Emmanuel-Filme mit D'Amato gemacht. Also die guten, die ersten, glaube ich, 6.
Ich finde die Musik auch ganz nett, mit Ausnahme eines gewissen Themas, was er immer wieder ganz gerne nimmt, dass ich mache es etwas unzureichend nach, eigentlich nur daraus besteht, dass dieses Geräusch irgendwie eingeblendet wird. Und ich dann immer so dachte, das klingt eigentlich so, als wenn meine Katze gerade einen Haarballen hochführt. Sorry, das war so meine erste Assoziation. Ansonsten wirklich schöne Musik, aber diese eine Jingle, den fand ich eher so, ja, kenne ich. Wie gesagt, meine Katze.
Ich kenne das Geräusch und jetzt, wo du es sagst, werde ich es nie mehr aus meinem Kopf
Ja,
kriegen und
tut
das
mir
absolut
leid.
recht. Genau, ich glaube, da sind wir jetzt schon bei der Operation an Susan und die ist ja wirklich so ultra sadistisch. Ich habe die Szene geguckt und habe mir gedacht, ich glaube, das ist genau die Art von Szene oder Film, die die Menschen, die hinter dieser ZDF-Doku Mama, Papa, Zombie damals standen, die genau solche Filme haben die im Kopf. Das ist genau dieser
Ja.
Moment, wo du so denkst, komplett überflüssig gewalttätig, ewig langgezogen, ist es denn endlich vorbei? Oh nein, es geht weiter, kann es noch grausamer werden? Antwort ja. Und es hört einfach nicht auf.
Ich glaube, die Szene kommt sogar in der Doku vor, oder?
Das würde passen, ja. Ich habe sie längere Zeit nicht gesehen,
Ich
weil ich sie
auch nicht.
hasse.
Ja, ich ja auch. Aber ich glaube fast, ja, die ist ja mit drin und dann gucken die Leute auch so völlig angewidert zur Seite dann, oh Gott.
Ja, also die Szene mit den, sag ich mal, Sittenwächtern zu Beginn von der Bundesprüfstelle, die am meisten hängen bleibt im Mama Papa Zombie, ist ja die, wo sie Muttertag gucken. Und die ist natürlich auch ganz toll, wo sie das so kommentieren, mit diesem analytisch klaren Blick, so von wegen, was macht die denn da? Oh, ich glaube, die schüttet dem gerade Abflussreiniger in den Mund. Jetzt wird er sich von innen auflösen.
Ja.
Na, sowas.
Also mein, in Anführungszeichen, Herz schlägt ja für den Elternabend. Ganz klar. Der Elternabend ist für mich der Money Shot von Mama, Papa, Zombie. Wo dann die Lehrerin
Ja.
vorhin noch so sagt, so, ich hoffe, Sie haben nichts gegessen, weil es wird jetzt hart. Ja. Es tut mir auch sehr leid. Und dann, die zeigen dann, glaube ich, den Glockenzeit-Zombie und dann irgendwie, oh Gott, oh Gott. Und danach die Interviews, die ist richtig schlecht geworden. Das ist ja, das ist.
Also einfach zeitlos gut tatsächlich. Ich meine, wie gesagt, wenn es eine Satire wäre, wäre Mama Papa Zombie,
Ja.
glaube ich, der beste Film aller Zeiten. Auch dieser Monolog von der Videothekarin mit dem zurückgebliebenen Kind, Mama Papa Zombie,
Ja.
schwerst geschädigt und zurückgeblieben.
Oder
Ja.
die Jugendlichen, die ganz eindeutig Sachen erzählen, die man ihnen vorher vorgegeben hat. Ja, ich mache die Szene, wo Punkt, Punkt, Punkt passiert. Du weißt ganz genau, so zusammenfassend, so wirklich inhaltlich adäquat, erzähl doch bitte keinen Scheiß. Aber egal. Man findet die Doku mittlerweile ja auf YouTube. Ich will sie jetzt nicht wirklich, doch, ich empfehle sie mal uns, damit ihr mal sehen könnt, was wir damals durchleiten mussten, warum wir keine Filme gucken konnten, warum die alle beschlagnahmt waren. Das ist, glaube ich, eine der Initialzündungen gewesen. Das und ich glaube damals Heiner Geißler, die
Ja,
und eine
ja.
Spiegelreportage. Das war die heilige Dreifaltigkeit. Diese Doku, Heiner Geißler, der sich daran profiliert hatte, plus irgendeine Ausgabe vom Spiegel. Die drei Sachen zusammen haben dafür gesorgt, dass all diese Filme, unter anderem auch dieser hier, vom Markt weggefegt wurden, quasi über Nacht.
Tja, der Heiner. Als wir damals gesprochen haben über Mama, Papa, Zombie und der Zombie am Glockenseil im Podcast mit Daniel, war das, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt unsere erfolgreichste Folge. Menschen hörten sich das anscheinend an, verwundert, worüber wir da reden, kamen natürlich wahrscheinlich für den Fulci und blieben dann für Mama, Papa, Zombie. Ja, muss man nicht gesehen haben, aber kann man, wenn man sich dann ärgern möchte. Der Film ist nicht zum Ärgern, der hat doch ganz tolle Momente. Also abseits von allem blutigen Schnickschnack muss man sagen, ich fand es ganz wunderbar, wie hier Donald O'Brien dann anfängt zu monologisieren, weil alle verrückten Wissenschaftler kommen dann zu monologisieren, so von wegen, haha, ich bin der Größte, die Welt erkennt mein Genie noch nicht.
Ja.
Aber wenn ich erstmal, wenn diese Operation gelungen ist und ich dann auch, sage ich mal, das Gehirn von intelligenten, westlichen, weißen Menschen in hier arme Kannibalen eingepflanzt habe, dann wird man meine wahre Brillanz erkannt haben.
Ja, ich muss zugeben, die bisherigen Ergebnisse seiner Arbeit, ich will ihm jetzt auch nicht wirklich unterstellen, dass er nicht kompetent ist, Tote wieder herumlaufen zu lassen, das ist schon was. Aber ob ich damit jetzt auf Reise gehen würde und sagen, hier, guck mal, das habe ich
Tja.
gemacht. Toll, oder? Ich weiß nicht. Ein bisschen mehr Feinarbeit brauchst du vielleicht doch noch.
Tja. Und dann, da geht der Film ja auch schon seinem großen Finale entgegen. Ich
Ja.
glaube, was ich nicht so gut fand, tatsächlich auch technisch ein bisschen inkompetent, das fand ich merkwürdige Entscheidung, wenn hier FBI-Agent Peter, Dr. Peter Chandler, sein Bewusstsein verliert, dann habt das Bild unscharf werden zu lassen, was prinzipiell okay ist, aber man war da so ein bisschen, glaube ich, wahllos bei der Auswahl der Filmbilder, die man eben in Unschärfe zeigt. Und ich dachte, das ist so sieht es nicht aus, wenn man sein Bewusstsein verliert. Aber das ist jetzt, glaube ich, ein sehr, sehr spezifischer Kritikpunkt an einem Film, der, den man, glaube ich, gar nicht spezifisch kritisieren sollte für irgendwas, sondern einfach nur genießen sollte.
So, ich muss mal darauf zurückkommen. Die Szene, wo ja. die Reporterin operiert, das.
Bitte.
Das ist, also ganz, normalerweise, ich bin ja relativ hart gesotten, wenn ich ehrlich sein darf. So, dieser Typ hier, ich war mal Gorbauer, ich habe alles geerntet, was da geht, aber die Szene ist einfach so komplett drüber, also nicht im Sinne von irgendwie, oh, jetzt wird's spektakulär, hier fliegen ja die Körperteile durch die Gegend, die ist so böse und gemein, so böse, zynisch. Ich beschreibe sie jetzt trotzdem mal ganz kurz.
Ja.
Also zunächst mal, der Vorgang ist, sie ist entführt worden und dann sehen unsere beiden Hauptfiguren da irgendwo vermeintlich rumsitzen, weil sie sehen halt ihre Frisur, gehen hin, aber nee, haha, es ist ein Zombie, aber diese hat den Skalp von ihr aufgesetzt bekommen, Schnitt zu unserem werten Doktor, der da halt erstmal irgendwie ihre Halsvene halt mit einem Schlauch, also mit so einer Kanüle halt malträtiert. Das ist schon nicht nett genug, aber sie ist naturgemäß nicht sonderlich angetan von dem, was man ihr antut, und sie schreit. Und dann schneidet ihr die Stimmbänder durch.
Ja.
Und dann könnte man ja meinen, oh gut, okay, jetzt reicht's ja. Nee, warum auch? Er spritzt noch irgendwas damit, ja, sie müssen beim Bewusstsein bleiben, während ich ihnen den Schädel mit diesem verdammten, mit dieser Säge aufsäge. Das, wie du schon gesagt hast, es hört und hört nicht auf. Jedes Mal, wenn du irgendwie so denkst, okay, jetzt genug, doch nicht. Das ist.
Ja. Und dieser sehr nüchterne Inszenierungsstil trägt eben auch dazu bei, dass es noch härter ist. Ich meine, im Grunde ist da wahrscheinlich nichts zu sehen, was man nicht so oder so ähnlich auch schon in einem der späteren Saw-Filme gesehen hat. Aber es ist eben ohne hier Wackelkamera und Getöse auf der Tonspur und alles so super filmisch und interessant, sagen wir mal so. Man guckt es dann eben doch für die Inszenierung. Das ist alles so, die Kamera hält einfach nüchtern drauf in Totalen und Nahaufnahmen, ohne Gewackel und teilweise eben auch mal 10, 20 Sekunden lang. Es hat alles eben sowas fast, ich möchte nicht sagen dokumentarisches, aber sowas medizinisch Nüchternes. Und das macht es eben wirklich, wirklich unangenehm, das so zu beobachten. Also da wird einem nichts erspart. Diese Sache mit dem Skalp erfahren wir dann später. Die Kannibalen tragen den Skalp der Menschen, die hier der Dr. O'Brien erntet, um sie zu operieren, um ihren Sextrieb zu stimulieren.
Natürlich.
sagt man zumindest auf der deutschen Tonspur. Was ja auch wiederum ehrenwert ist, wir versucht das Drehbuch eben auch zu rechtfertigen, warum diese furchtbaren Dinge hier passieren. Und das ist einfach nicht nur für unsere Lustbefriedigung, für unsere niederen Triebe und Gelüste, sondern einfach, es hat einen Grund, ja.
Was mich noch zu Folgende bringt, also wenn man schon diese spektakulär böse Szene sieht, das hier ist ja im Grunde genommen der perfekte Film für so ein Aki, also so ein Bahnhofskino tatsächlich. Ja. Weil ich habe mir das mal so gedacht, so ein Bahnhofskino, ich bin nie in einem gewesen, aber nach den Erzählungen nach, man kommt an den Bahnhof, stellt fest, ach so ein Mist, mein Zug kommt erst in 40 Minuten, was mache ich denn jetzt? Ach, ein Bahnhofskino, ich gehe kurz rein, billig Geld, setze mich jetzt noch eine halbe Stunde rein, und der Film ist dafür irgendwie perfekt, weil in dem Film ich sag mal so, alle 20 Minuten passiert irgendwas, wo man sagen kann, boah, krass. Also sprich, du gehst rein, setzt dich halt dorthin, wirst 20 Minuten lang mehr oder minder gut unterhalten und kannst dann wieder gehen, und du hast halt das bekommen, was bezahlt hast. Also der Film, wie ich schon gesagt, vielleicht die ersten 20 Minuten sind vielleicht ein bisschen vor sich hin bräsen, aber ansonsten, wenn jemand das Glück hat, in der letzten halben Stunde anzukommen, dafür bezahlt er dafür, oder? Das ist doch genau das, was du haben willst, wenn du halt sagst, ich muss Zeit totschlagen, bis mein Zug kommt. Hier komme ich rein.
Natürlich.
Und da genügt auch schon eigentlich mehr, damit dann eine Viertelstunde, mein Zug kommt. Boah, war schon krass, tschüss.
Was ein bisschen kurz kommt in dem Film, zu kurz kommt, ist dieser ganze Aspekt von Laurie als Göttin der Kannibalen. Die lässt sich dann da anpinseln und anhimmeln, und man sieht dann eben, okay, daher rührt das Ganze. Deswegen hat die quasi so einen kleinen Altar da in ihrem New Yorker Apartment sich aufgebaut und offenbar den guten Draht zu dem Kannibalenkult dort. Aber so richtig wird da auch nichts draus, ne? Außer dass eben natürlich sie dann quasi instrumentalisiert die armen Wilden, sage ich mal, in Gänsefüßchen, um dann eben hier Dr. O'Brien loszuwerden. Aber ich habe mir da so ein bisschen mehr Pomp gewünscht, einfach bei der ganzen Sache.
Und ich frage mich da jetzt so ein bisschen, wenn sie halt von denen angehimmelt wird und angebetet, was sollte dann eigentlich der Angriff ein paar Minuten zuvor?
Ja.
Ist ja dann eigentlich auch völliger Unsinn, weil sie hätten hinkommen müssen und sagen, oh, unsere Göttin ist wieder da, juhu.
Und wird sie nicht auf so eine Art Rad dann auch gespannt?
Ja.
Komplett nackt? Also es ist jetzt auch nicht so eine wahnsinnig schmeichelhafte, würdevolle Position für jemanden, den die Kannibalen anbeten, aber.
Ich sag mal ganz einfach so, wir haben ja keine Ahnung, das macht man da vermutlich so.
Also, sag mal so, Der Film schaukelt sich ja so in Sachen Nacktszenen von Alexander Delicolli hoch. Es gibt ja, glaube ich, drei davon. Zu Beginn relativ züchtig. Da sieht man sie in Unterwäsche im New Yorker Apartment. Dann später darf sie dabei in einem Zelt sich auch mal obenrum nackig machen. Und dann später liegt sie am Ende hier splitterfasernackt auf diesem Rad, während da in Anführungszeichen Wilde um sie rumtanzen. Ich bin schon beeindruckt davon, was die gute Frau hier mitmacht. Vor allem, wie gesagt, mit Blick auf ihr Privatleben. Sie hat es wahrscheinlich einfach finanziell nicht notwendig gehabt. Also mit einem Ehemann, der gut im Geschäft ist und hier mal zur selben Zeit ungefähr gerade mit De Niro und Sergio Leone da in den USA einen tollen Film dreht.
Ich weiß es auch nicht, aber so Darstellerinnen derzeit im italienischen Kino, die waren da anscheinend auch sehr unempfindlich. Janet Agron in einem anderen Film ist jetzt keine, ist die da Italienerin gewesen? Ich weiß es nicht. War es ein Pseudonym? Mhm. Hat ja auch in einem anderen Film, hat ja auch Sachen mit sich machen lassen, wo ich sagen würde, ja, okay, ich würde es nicht tun. Von daher war das vielleicht, jetzt mal ganz einfach gesagt, so der Geschmack der Zeit, wo man sich halt sagt, ja Mensch, man muss halt für seine Kunst leiden oder sowas in der Richtung. Ich habe keine Ahnung. Aber zu dem Zeit, also von Anfang der 70er bis Anfang der 80er, Darstellerinnen in italienischen Filmen, die haben eine Menge mit sich machen lassen.
Ja, ja. Und dann geht der Film zu Ende mit einem netten Stunt auf den Zombie, auf einen der Zombies wird doch eine Öllampe geworfen, finde ich gut, geht in Flammen auf. Hier Dr. O'Brien oder Obrero erfährt ein relativ gnädiges Schicksal, ich weiß nicht, oder habe ich da einfach, gibt es da eine böse Uncut-Fassung, der man mehr sieht, der stirbt off-camera, oder? Ja. Den sieht man gar nicht sterben.
Ich hatte auch gedacht, also die Kannibalen fangen halt an ihm herumzufingern, vielleicht rumzubeißen. Ich hatte auch gedacht, oh, jetzt kommt die Szene, wo auseinandergerissen wird, aber nee. Jetzt aber weg.
Vielleicht war Donald O'Brien zu der damaligen Zeit schon so eine relativ große Nummer im Italo-Kino, dass man gesagt hat, hier komm, nee, der Typ ist einfach so, guck mal, der hat mit allen gedreht, mit Castellari, mit Fulci, mit Solima, den kannst du sowas nicht antun.
Ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich meine,
nein, natürlich nicht.
Dass er jetzt so ein Name gewesen ist, ja.
Für uns ist er ein großer Name. Einer der Schutzheiligen des italischen B-Kinos der 70er und 80er Jahre.
Ja gut, für uns jetzt, weil wir den ganzen Kram seit Jahren, Jahrzehnten geguckt haben, Interviews und so weiter und so fort. Aber das ist immer so eine Sache, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass irgendwie Leute echt in den 70er Jahren ins Kino gegangen sind und das Plakat gesehen haben und dann gedacht haben, meine Güte, ein neuer Film mit Donald O'Brien, da gehe ich jetzt rein. Großartig, finde ich gut, dass er mal eine Karriere macht. Das war wohl eher so, kenne ich irgendwo her. Na, egal.
Ja. Und dann brennt sein Haus der Wissenschaft und wie es üblich ist, ist der Film dann eben auch schnell vorbei. Da gibt es keinen langen Epilog mit, meine Güte, was wollen wir nun daraus lernen? Was können wir da mitnehmen für die Zukunft? Nichts dergleichen, einfach nur unser zentrales Pärchen hier. Dr. Peter vom FBI und Laurie, die ist ja gar keine Studentin, die ist ja schon doppelt promoviert, wie sie zu Beginn sagt. Gucken auf das brennende, ich nenne es mal Haus der Wissenschaft. Und Abspann. So.
Und die beiden sind
was jetzt, nehmen wir mit?
Ja, die beiden sind jetzt Mutterseelen allein im Dschungel.
Und die laufen immer noch darum, die Kannibalen, möchte ich noch dran erinnern. Ne?
Und also. Die Zombies auch so ein paar. Also von daher. Übrigens, das haben wir gar nicht gesagt. Ich finde das Make-up der Zombies eigentlich ganz schick.
Ja, ne?
So, wo eigentlich immer nur so ein Auge so richtig sichtbar ist und das auch noch so massiv düster dreinblickend, so leer. Also das kann was, das Make-up von den Typen.
Er erinnert mich ein bisschen, aber liegt natürlich auch daran, dass ich ihn vor relativ kurzer Zeit gesehen habe, das Make-up von Dean Norris in Total Recall, ne, einem der Marsbewohner, der dieses zugewachsene Gesicht hat von der Marsstrahlung. Und ich finde es auch tatsächlich sehr, sehr gut gelöst. Das ist mal was anderes.
Ja.
So möchte ich sagen. Ja. Wie laut darf man Zombies unter Kannibalen lobhudeln, ohne dass man sich irgendwie hier, ohne dass man so in rechtlich schwierige Gefilde kommt? Mittlerweile, glaube ich, darf man es. Ich finde den durchaus sehenswert. Also da haben wir schlimmere Sachen schon besprochen hier.
Ist ein kompetent gemachter Allesfilm, sage ich mal. Der hat alles. Ja. Er hat, ich meine, Zombies und Kannibalen hat er sowieso. Mhm. Dann bekommt halt jeder, der das Italo-Kino dieser Zeit mag, eigentlich alles geboten, was er sehen möchte. Es gibt ein paar, wenn man darauf jetzt steht, ein paar nette Nacktszenen mit einer durchaus gut aussehenden Dame. Es gibt alte Hautdegen des Italo-Kinos, Ian McCulloch und hier Donald O'Brien. Die Gore-Effekte sind sehr gorig, also ist doch eine ganz angenehme Packung, behaupte ich jetzt mal. Also wenn man Filme aus der Zeit mag, dann ist das etwas, was man sehen kann. Vielleicht jetzt nicht unbedingt, das ist auch noch, als wir ausgemacht haben, diesen Film zu gucken, hatte ich zuerst auch erst so gedacht, oh, das ist so eine Lücke vielleicht hole ich mir mal die deutsche Fassung, der Film ist ja mittlerweile freigegeben. Was kostet es denn? Aber nein, die Dinger geht, der Film geht, wie ich glaube, so ab 60 Euro aufwärts. Könnte ich den bei Amazon bestellen und dachte so bei mir, ja, nee, du lass mal, den gucke ich vielleicht in meinem Leben, vielleicht gucke ich den noch einmal, nee, lass mal.
Ja, vielleicht auf irgendeiner Filmbörse zum Sonderpreis, auf die man aber nicht gehen sollte.
Ich bin seit mindestens einem Jahrzehnt nicht mehr dort gewesen. Hier in Berlin gab es immer die Tegler, vermutlich gibt es immer noch die Tegler Film-
und Videomarkt. Die gibt es immer noch und die ist nächsten Sonntag, lieber André.
Ich komme da ja leider nicht hin, weil die U6, die dorthin führt, ist immer noch unterbrochen.
Ah,
müsste ich ja in den Bus umsteigen. Vergiss es.
Ja, das stimmt. Ja, ja. It's complicated, ich weiß. Ich leide auch sehr darunter tatsächlich, dass ich nicht mehr zum Teglersee mit der U-Bahn komme, seit viel langer, langer Zeit. Aber da müssen wir uns Berliner gegenseitig unsere Wunden lecken.
Ja. Bloß, ganz ehrlich gesagt, noch so anekdotenmäßig, damit du auf die Goodie-Tafel kommst, wo es auch die Filme gibt, musst du nochmal extra Eintritt bezahlen. Das ist ja.
Das war nicht mehr so, als ich das letzte Mal da war. Also ich war einmal postpandemisch da, ich glaube 2022 meine ich, und da war das schon so geregelt, dass man nur einmal Eintritt zahlte. Ah. Aber die Preise waren natürlich jenseits von Gut und Böse. Und unten der Bereich ist kostenlos, glaube ich. Genau. Ne? Da gibt es dann aber auch nur die langweiligen Sachen wie alte Filmbücher und Poster und Autogrammkarten und irgendjemand, den man nicht kennt, signiert irgendwas.
Ach, das gab's noch? Also ich weiß noch, ich glaube, den absoluten Höhepunkt dort, den gab es mal, als dort Dieter Hallervorden gewesen ist, vor ewigen Jahren. Ja.
Oh meine Güte.
Ja gut, aber er hat Geld gesammelt für ein Kinderhospiz, von daher war schon okay. Aber ansonsten, einer meiner Lieblingsanekdoten ist dort gewesen, das war jetzt, kennst du noch Verliebt in Berlin? Diese Serie, zumindest vom Namen her?
Ja.
Die ging ja dann irgendwann über in eine tägliche Daily Soap und eine von den Darstellerinnen ist dort gewesen und wurde dann groß angekündigt mit, ich weiß nicht mehr was, ich muss jetzt irgendwas anderes sagen, das war was, wird was anderes gewesen sein. Hier ist jetzt Schauspielerin, Punkt, aus gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und sie dann halt irgendwie so ein bisschen angepisst hinruft, verliebt in Berlin. Großartiger Moment.
Ich schimpfe hier über Gebühr und ehrlich gesagt mit einem zwinkelnden Auge, weil ich finde es überhaupt nicht schlimm, ehrlich gesagt. Es gab auch eine Lebenszeit, in der ich das sehr toll fand, auf solche Börsen zu gehen und viel zu viel Geld auszugeben für das längst vergriffene Bootleg irgendeines Films, als niederländischer Import, den man hier nicht gucken darf. Aber sag mal so im Streaming-Zeitalter und überhaupt im Zeitalter der globalen Öffnung der Märkte und dass man eben vor allem in den USA und UK da große Boutique-Labels eben sitzen hat, die für relativ kleines Geld Deluxe-Ausgaben veröffentlichen von allen Filmen, die man sich nur wünschen kann. Mhm. Ich glaube, da sind die Zeiten einfach vorbei, in denen ich 69 Euro, beziehungsweise die Zeiten waren noch nie da, in denen ich 69 Euro für ein wattiertes Media-Book mit irgendwie Prägung ausgeben möchte. Nee, danke.
Also der einzige Kaufanreiz wäre dann vielleicht echt so aus nostalgischen Gründen die deutsche Synchro, aber das ist mir dann auch nicht wert.
Ja. Soweit, das war jetzt unser Bildungsauftrag zuletzt und der Rest war Zombies unter Kannibalen.
Ja.
Hat Spaß gemacht, André. Danke, dass du dich darauf eingelassen hast. Ich habe ein paar Filme vorgeschlagen, die meisten mal qualitativ besser und du hast gesagt, nee, wenn schon, denn schon, lass uns über Zombies unter Kannibalen sprechen.
Hey, wie du schon gesagt hast, wenn schon, denn schon, da gehen wir die ganze Meile. Also.
Ihr hört André und mich wieder bei Beatzilla, unserer Godzilla-Reihe im Bahnhofskino und natürlich bei Zeiten wieder zu wirklich ekelhaftem Schlock und Schund. Und bis dahin, hört all das, was André damals schon empfohlen hat in früheren Ausgaben. Will heißen, er gönnt sich gerade eine Kreativpause in anderen Formaten. Deswegen umso schöner, dass du hier warst.
Ja, also jederzeit wieder. In diesem Sinne, viel Spaß, lebt fröhlich weiter da draußen. Es sind schwere Zeiten, aber ihr steht die durch. Wir stehen sie alle gemeinsam durch. In diesem Sinne, tschüss.
Bye, bye.
Können Sie Blut sehen? Haben Sie gute Nerven? Können Sie mörderische Eingriffe ertragen?
Jetzt stört mich dein Gebrüll nicht mehr bei der Arbeit. Ich habe deine Stimmbänder durchtrennt.
Zombies unter Kannibalen zeigt harmungslos, brutal und offen den Rückfall eines eingeborenen Stammes in den Kannibalismus. Er zeigt, wozu Menschen fähig sind, wenn sie dem Wahnsinn verfallen.